Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ich bin wieder zurück. Freunde, es war eine längere Pause, gebe ich zu, ganz klar auf meine Kappe, mein Fehler. Der ein oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich schon mal gerne verballert bin. Und dazu kam jetzt noch Stress. Also positiver Stress natürlich. Es waren viele Sachen, die hintereinander kamen. 24 Stunden Vorbereitung, Quali-Rennen vorher. Dann ein bisschen unser Transportgeschäft jetzt hier. Verschiedene Drehaufnahmen noch jetzt mit Vox. Also es war wirklich eng getaktet. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war raus. Ich konnte nicht mehr wirklich jetzt einfach frei runter erzählen. Beziehungsweise wollte ich auch wieder coolen Content generieren. Das heißt, mir war wichtig, dass man jetzt auch mal das ein oder andere erlebt, Storys hat, Projekte anfängt und so weiter. Und das war alles nicht, weil ich war einfach in diesem Rhythmus drin, das Ganze irgendwie abzuarbeiten. Ich bin mir sicher, ihr habt das 24-Stunden-Rennen gesehen, zumindest 80% von euch. Ich hatte ja jetzt auch die Umfrage drin mit Jan-Erik Sloten, wo wir gesagt haben, wir müssen auch nochmal hier beim Kaffee das Ganze besprechen, weil ich glaube, da hast du oder bekommen wir aus zwei Sichtweisen des 24-Stunden-Rennens dann einfach mal die ein oder andere Anekdote auf den Tisch. Das könnte ganz interessant sein. Trotzdem werde ich natürlich gleich schon mal anfangen, den ersten Abriss zu machen. Des Weiteren habe ich jetzt so Sachen nächste Woche zum Beispiel. Bin ich bei Cupra auf einer Fahrvorstellung. Ich gucke mir das Auto mal an. Ich gucke mal hinter die Kulissen. Ist es jetzt komplett eigenproduziert? Was ist da anders? Und. Solche Geschichten, das sind alles so Sachen, die ich hier drin sicherlich aufarbeiten möchte. Eventuell dann auch mal gepaart mit YouTube jetzt in Kürze, weil das ein oder andere vielleicht ja auch gut verträglich ist. Also Beispiel Harley. Da gibt es jetzt auch dann ein oder andere Projekt, beziehungsweise auch einen Testbereich. Auto, Moped und so weiter. Stehen ein paar Sachen an. Aber fangen wir an mit dem 24-Stunden-Rennen, Freunde. Was war denn bitte schön da los? Also ich bin ja ehrlich. Ich gucke da ja, allein wenn ich jetzt zurückgucke, sehe ich schon wieder mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge. Ich meine, wir sind angekommen, wir haben beide Autos mit Falken in den Top 10, wir haben beide Falken Porsche quasi, also mit 4 und 9, in den Top 10 beendet oder die Zielflagge gesehen, das ist ja schon mal gut, pauschal. Grundsätzlich ist es aber ja so, dass wir jetzt, wenn ich für unser Auto spreche, für die 33 auf 9, hätten wir nun aber zählt nicht, aber die Zeitstrafe hätten wir natürlich vermeiden können und wenn der ein oder andere Dreher jetzt da nicht bei gewesen wäre, dann wären wir sicherlich da gewesen, wo das Schwesterauto gewesen wäre. Und das wäre dann schon ein richtig guter Erfolg gewesen, hätte ich gesagt. Trotzdem, ohne großartige Schrammen, können wir schon, glaube ich, aus Teamsicht da wirklich, wirklich happy sein. Ich habe selten auch so ein Teamspirit erlebt, ne, wie bei den Jungs, wirklich. Das macht richtig Laune. Also ich denke mal drüber nach, wie kann man das am besten rüberbringen? Wie kann man so ein Bild aufmachen? Ja? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin leidenschaftlicher Rennfahrer. Punkt. So. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei einer Fußballmannschaft, weil als Rennfahrer reist du alleine zu einem Rennwochenende und bist dann da, hast dein Team, klar, aber die arbeiten ja ein Stück weit an einer anderen Baustelle als du, trotzdem geht es ineinander über, etc. So. Trotzdem hast du wenig Zeit, ich sag mal, zusammen zu essen mit der Mannschaft, mit dem Team, so dieses Teambuilding und so weiter zu machen. Und ich denke mir immer, oder so stelle ich es mir vor, ich habe nie in einer Fußballmannschaft gespielt, ich stelle mir aber das genauso vor, dass da natürlich dieser Teamsport, dieser ganze Charakter nochmal wieder anders ist. Und ich muss sagen, im Rennsport habe ich das wirklich bei wenigen Teams erlebt. Das war einmal Haribo, dann war es in diversen Jahren bei SBS und jetzt wieder bei Falken. Einfach, dass du ein Teamspirit hast, dass du sagst, yo, das ist meine Mannschaft. Egal wo, egal wann, also sprich, entweder Ärger im Vorstart, Ärger im Parc Formé, dass dir einer an den Kragen gehen möchte oder abends bei einem Bier. Du weißt, die Mannschaft steht hinter dir und genauso auch andersrum. Ja, wenn du einen Erfolg einfährst, ich weiß noch damals zum Beispiel jetzt mit SBS in Valencia, Stadtkurs, von 12 gestartet, auf 3 vorgefahren, die Mannschaft ist ausgeflippt vom Podium. Ne? Und wenn du sowas zusammen Höhen und Tiefen zelebrieren kannst, ist das einfach sehr, sehr geil. Und das hatten wir mit Haribo so und jetzt mit Falken ist auf jeden Fall der Spirit so da, dass wir jetzt schleunigst dran arbeiten müssen, dass wir uns verbessern, dass wir das Gesamtpaket weiter auf ein neues Level heben, weil einfach die Competition so krass ist da oben. Ich meine, ich sage es jedes Mal und denke mir jedes Mal, ja, aber was meinst du damit eigentlich? Es ist so. Also wir reden jetzt von der GT3. Die GT3 gibt es in der GT Masters oder halt jetzt eben in der DTM-Version, ja, wo im Prinzip das ist für mich ein Masters-Rennen, nur halt eben alleine besetzt. Wobei ich aber sagen muss, die Machart mit YouTube, wie sie es vermarkten, vom Training angefangen bis über die, also bis hin zur DTM-Trophy, bis hin zum eigentlichen DTM-Rennen. Und die Art der Interviews, die Art, wie die Fahrer dargestellt werden, ist perfekt. Das ist genau der Weg, so müsste es sein. So kannst du Rennsport wieder männlich machen. Ja, jetzt brauchen wir nicht aufschreien, er hat männlich gesagt. Nicht, ne? Wir wissen ja, worüber wir reden. Das muss maskuliner Sport sein, du musst denken, alles klar, coole Sau. Und nicht irgendwie von wegen, ach schön, hat der Schuljunge aber eine Runde rausgedrückt. Sondern das sind halt so Punkte, die ich so ein bisschen immer anzähle. Ne? Und deswegen, das haben die echt gut gemacht. Und ich würde sagen, eine Kombination aus dem Ganzen, so ist es auch beim 24-Stunden-Rennen. Du quetschst das Auto aus. Man hat jetzt dieses Jahr schön gesehen, natürlich war es kürzer, aber nicht nur deswegen. Das wusste man ja in den ersten 4 Stunden noch nicht. Die Gangart unter den Fahrern. Puh, Freunde, wirklich geiles Racing. Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht nicht nur Spaß anzugucken, das macht mega Spaß zu fahren und einfach in diesem Kreislauf drin zu sein. Ja? Weil du hast mittlerweile eine Gangart, es wird miteinander fair umgegangen. Aber es ist nicht so, dass du typische Momente hast, so von wegen, ach, da ist einer schneller, lass ihn mal durch, wir fahren ja 24 Stunden. Ein Scheißdreck. Das geht richtig vorwärts. Und selbst in so einem Rennen gibt es dann leichten Kontakt. Also richtig verrückt, wo man erst vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren noch gesagt hätte, ey, denk doch mal alle nach, das sind Langstreckenrennen. Ja, stimmt. Wenn du aber zu viel rausnimmst, dann hast du ein Problem auf die 24 Stunden, weil einfach die Leistungsdichte da so krass geworden ist. Ja, trotzdem muss man natürlich mit Kopf fahren, aber das macht das Ganze rund, macht das Ganze auch so geil mittlerweile wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, das geht noch ein paar Jahre so weiter. So. Und mit diesem Spirit, den wir hatten, oder auch den Spaß, ne, das ist ja immer so ein Punkt. Du möchtest ja auch Spaß haben mit deiner Mannschaft. Und damit meine ich immer, Teamkollegen, bei den Teamkollegen sollte es anfangen, über die Mechaniker, über Engineering-Abteilung, bis hin zum Marketing oder Vorstand. Du musst ein Paket haben, wo du weißt, jo, die Mannschaft funktioniert, du kannst dich blind auf die anderen verlassen, man ergänzt sich, man steht hintereinander, ja, und das ist halt auch schon wirklich ein Thema, weil du ja natürlich auch Leistungsdruck hast. Und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und ich habe Bock auf mehr. Und so schlimmer finde ich es, und jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, dass das 24-Stunden-Rennen halt diesmal nicht 24 Stunden ging. Also, es war eine, lass mich nicht lügen, knapp 9,5, knapp unter 10 gefahrene Stunden. Ist natürlich wenig. Ich meine, es ist ein schmaler Grat. Ich bin nicht in die Dunkelheit reingefahren oder auch nicht im Nebel. Ich kann es jetzt ja nicht beurteilen. Fakt ist, ich weiß, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, ich bin ja schon mal im Nebel gefahren. Da konntest du ein bisschen den Unterschied machen. Ne? Also Unterschied machen heißt, du konntest jetzt halt eben, oder auch bei Starkregen nachts und Nebel oder, hatten wir ja alles schon. Da konntest du dich so ein bisschen absetzen mit deinem Wissen, was du über die Strecke weißt. Wo du weißt, hier gibt es einen Bach, hier gibt es die Stelle. Ach, hier ist Nebel, kein Problem. Ich kann ja hier Vollgas fahren, weil es geht ja jetzt hier 300 Meter geradeaus. Das Problem ist aber, Freunde, und da muss ich wirklich appellieren, weil mir viele auch geschrieben haben, was ist denn da los, warum bricht man ab, ihr Pfeifen, so nach dem Motto. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, wenn man sowas laufen lässt. Weil auch im Rallye-Sport hast du ja auch, du sagst ihm ja auch nicht, jetzt ist links und rechts ein Baum, bitte fahrt ihr 100. Nein, die fliegen da mit 200 km/h durch und springen. So, jetzt kommt aber der große Unterschied. Und da bin ich dann übrigens ein Punkt, wo ich wirklich auch der Organisation recht gebe. Du bist an einem gewissen Punkt, ist ein Risiko da, was du nicht mehr kalkulieren kannst. Und ich würde behaupten, überall gibt es schwarze Schafe, aber wir sprechen jetzt mal einfach davon, im GT3-Feld hast du jetzt die Profis drauf. Die jammern schon über die Nebel und so weiter. Klar, die sehen nichts, verständlich alles. Aber das ist ja ein Gesamtkonstrukt, was da entsteht, weil ich würde behaupten, jeder Profi fährt da durch und lupft vielleicht und geht so ein bisschen weg und sagt, ah, schwierig, schwierig, weiß aber, wo es lang geht und geht dann wieder drauf. Das Problem ist, das Unkalkulierbare, sprich, wenn du jetzt einen langsamen Gentleman hast, der sich seinen Traum erfüllt und das erste Mal im 24-Stunden-Rennen mitfährt, das ist dem ja noch nicht mal zu verübeln, aber jetzt ist der 50-55, fährt da durch mit seinem eh schon langsameren Auto und denkt sich, ach du Scheiße, kenne ich von der Autobahn nicht, jetzt muss ich bremsen, weil ich sehe nichts. So. Und wenn du dann durch die Nebelwand kommst mit dem GT3-Auto, wo du eine Stelle normal mit 220 gehst, du fährst schon 150 nur, in Anführungsstrichen, ja, weil es sich immer noch okay anfühlt und du das irgendwie verantworten kannst und triffst auf den langsamen, der 40 fährt, ja, dann brauchen wir nicht weiterreden. Ne? Dann ist das pulverisiert. Und das macht die Sache so unkalkulierbar, so gefährlich. Warum ich sage, es war richtig, so zu entscheiden. Und noch mehr, noch schlimmer finde ich ja eigentlich dann, jetzt stellt euch vor, da wäre eine Situation, die so ausartet und die Streckenposten müssen helfen. Die kommen auf die Strecke und werden nicht gesehen. Ja, deswegen, ich will es gar nicht weiter ausmalen, aber das war einfach der Zeitpunkt, wo wir alle gesagt haben, okay, alles klar, verständlich, geht nicht anders. Auch wenn wir natürlich alle Racer sind und gerne fahren wollen. Wir haben ja jetzt letztes Jahr auch gesehen, es war im September und trotzdem wurde es abgebrochen. Also du kannst am Ring einfach nicht sagen, mach's im Mai, Juni oder September. Es gibt da, glaube ich, keine goldene Regel. Wir müssen einfach nächstes Jahr wieder hoffen, ein bisschen, wenn dann Zuschauer wieder zugelassen sind. Das ist ja mein, da glaube ich ja fest dran, ne? Man muss ja auch ein bisschen glauben. Aber dass nächstes Jahr die Zuschauer wieder alle da sind und wir dann wirklich echte 24 Stunden fahren mal wieder. Richtig geiles Rennen. Da habe ich Bock drauf. Wirklich, da glaube ich dran, dass es funktioniert. Und dann wird das auch wieder eine runde Geschichte. Weil das fehlt schon, wenn du mittwochs raus bist, normalerweise der Corso, Adenauer Racing Day, früher gab es ja den Corso, jetzt sind wir halt immer mit der Mannschaft das ein oder andere Mal, egal ob ich bei Haribo war, bei Mannfilter, wie auch immer, wir sind rausgefahren. An die Strecke, an den Abschnitten, wo schon ein bisschen Werbung von uns war. Ja, wunderbar, mit den Jungs nochmal eine Grillwurst draufgeschmissen, ein bisschen Smalltalk gemacht, weil es einfach Bock gemacht hat. Du hattest diese Fan-Nähe und das ging ja nun mal jetzt alles nicht. Und das war so ein bisschen das, was du dann schon spürst natürlich. Ne? Ansonsten, klar, ich rede mal davon, es ist super schwierig und alles ist so eng geworden, ja. Ich überlege immer, wie kann ich euch das beschreiben? Also ihr müsst euch ja vorstellen, ihr lasst ein Auto richtig fliegen, wenn ihr jetzt schon mal privat Nordschleife gefahren seid. Ihr lasst es richtig fliegen und ihr habt ein Gefühl dafür und sagt so, jetzt bin ich schnell. Ein ganz gefährlicher Faktor ist, der sich auf der Nordschleife gerne einschleicht, ist, wenn du nur da fährst, dass du in so einen Rhythmus reinkommst, wo du denkst, okay, ne, läuft doch, ist doch alles gut. Aber wenn du natürlich Jungs hast, die 25, 30 Rennen im Jahr fahren, die das Auto viel mehr Qualifyings fahren im Jahr und so weiter, nochmal anders rannehmen, dann merkst du erstmal, okay, Moment, du bist gemütlich geworden. Und das musst du wägen. Ich konnte es wieder wägen jetzt. Aber es wurde mir erstmal wieder klar, ne? Vor zwei Rennwochenenden zurück. Und das ist halt ein Punkt, kann man ja ganz offen sagen, den merkst du nicht. Der schleicht sich ein, wenn du nur noch eine Schleife fährst, weil du einfach so ein ich lass mal rund fliegen Modus hast. Und deswegen war ich dankbar, dass ich halt so, sei es jetzt ein Klausi oder ein Sven, ja, die Jungs, die jetzt bei Herbert GT Masters fahren, die wissen natürlich, wie man so ein Auto bewegt. Dann Raggi, der ja auch früher mein Teamkollege war und so weiter. Also das war geil, weil wir uns alle schön mit den Daten nach vorne gepusht haben. So, dass wir im Rennen dann wirklich eine gute Pace hatten, auf einem guten Stand waren und schön fliegen lassen haben. Aber was ich damit sagen wollte, um euch da ein Bild zu geben, ist, du fährst, du hast deine Bremspunkte, du sagst, okay, kein Thema, wir reden nicht von Schnelldenken, sondern nur von den dritte, vierte Gangecken zum Beispiel. Du bremst die an, gehst von der Bremse und drückst das Auto rein. Und wichtig ist ja eigentlich immer, wie kommst du aus der Kurve raus, auch wenn du Leistung hast. Sprich, du konzentrierst dich ja immer auf den Apex und Exit, der muss passen. Apex, ja, schönen Scheitelpunkt treffen, ganz wichtig bei einer Rennlinie. Und wenn du den triffst, treffen in Form von, ich bin komplett dran, da wo ich sein möchte, und das Auto ist schon so positioniert zum Ausgang, dass ich wieder gut rauskomme. Dann weißt du, du hast deinen Apex, also deinen Scheitelpunkt getroffen. Garantiert dir an der Stelle einen guten Ausgang. Immer wichtig, gerade wenn einer hinter dir ist, dann fährt er nicht problemlos an dir vorbei. Aber, und das ist das Entscheidende, wo ich finde, wo sich einiges bewegt hat jetzt in der Reifenentwicklung die letzten 3, 4, 5 Jahre, dann mit dem neuen Asphalt etc. Eingangsgeschwindigkeit, Freunde. Eingangsgeschwindigkeit im GT3-Bereich auf der Nordschleife mit teilweise neu asphaltierten Stücken ist verrückt geworden. Die machen die Autos ja immer langsamer, klar. Dafür müssen wir dann einfach einen besseren Reifen haben und mehr Aero in die Autos bauen. Schwieriger Moment, ne? Wenn man das mal runterbricht. Die wollen eigentlich, dass wir langsamer werden. Die Hersteller akzeptieren das auf der Geraden, aber bauen natürlich die Autos so, dass wir trotzdem nicht langsamer werden. Klar ist ein Fortschritt da. Der Fortschritt ist auch gut. Das Thema ist halt einfach nur, also man muss ja weiterentwickeln. Das Problem ist, dadurch hast du eine andere Fahrbarkeit von so einem Auto. Das heißt, was ich gerade gesagt habe, in Metzgesfeld, so ist eine Beispielkurve. Wer die Strecke kennt, weiß, dass Metzgesfeld eine Scheißkurve ist. Die links. Also ich mag sie nicht. Nicht viel Auslauf außen, irgendwie so einen komischen Eingang und außen weißt du wirklich beim Reinfahren, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstkontrolle, treffe ich den Scheitelpunkt, ja, nein. Passt der, weiß ich, es passt auch am Ausgang, passt der nicht, habe ich ein Scheißproblem. Weil da kommt direkt Gras und dann einfach nach 2,5, 3 Meter, 4 Meter, dann direkt ein Reifenstapel. Geht trotzdem sehr schnell, wir fahren im 5. Gang dadurch. Das ist schon knackig. So, und das ist so eine typische Kurve, wie auch Kahlen hat, die Triple rechts, wo wir mittlerweile im Eingangsspeed, Eingangsspeed heißt der Moment von Bremse lösen, also gar nicht, wo ich bremse, sondern Bremse lösen und wie viel Speed ich mit reinnehme bis zum Scheitelpunkt. Also Scheitelpunkt ist ja der Punkt, wo ich auch mein Minimum-Speed erreiche. Ja? Das heißt, dieser Moment, Bremse lösen, reinrollen und durch das letzte Untersteuern oder reindrücken, sage ich jetzt mal, des Autos zum Scheitelpunkt, baust du nochmal die letzten 10, 15 km/h ab. Und da hat sich echt viel getan und das musst du dir erstmal, da musst du dich dran gewöhnen, das Auto da auszubringen. Ja, aber das dazu, wie gesagt, wenn du dann Vertrauen gewonnen hast, dann macht das auch richtig Laune, weil du fährst in Ecken knackig rein, wo du sagtest vor 5 oder 10 Jahren noch, Alter, seid ihr bescheuert? Lass das mal lieber. Dein Kopf fährt ja mit. Dein Kopf fährt mit und du merkst, du siehst auf den Daten, es funktioniert. Wenn dein Kopf dir aber die ersten 2 Male sagt, Freund, lass das ist krank, dann macht's Bock. Dann macht's Bock, weil dann weißt du, du bist mit einem scheiß schnellen Auto unterwegs, was richtig Laune macht. Das hatte ich bisher immer nur in einem LMP2, wenn wir mal auf irgendwelchen Tests waren, oder damals im 919 in LMP1. Du siehst auf den Daten, dass es geht und der Kopf sagt, lass es einfach, weil es gibt so ein paar Dinge, die sollte man nicht tun. So, und das ist ein geiles Gefühl. Und wenn du aber nach 2, 3 Runden dann irgendwie Vertrauen gewonnen hast, also du merkst so unterbewusst, auf einmal gibt dein Unterbewusstsein immer mehr frei, weil du merkst, du spürst, es geht. Wichtig ist immer, auch wenn ihr fahrt, Freunde, ehrlich, ist mir ganz wichtig, nicht irgendwas fahren, weil es einer gesagt hat oder ihr es auf dem Video gesehen habt. Das geht im Profibereich von mir aus. Wenn du ein paar Sachen halt eben anders agieren kannst, ja, immer frische Reifen drauf, immer hier und auch ist mal nicht so schlimm, wenn was wäre. Aber jetzt, wenn ihr da fahrt, wenn ihr euch steigert, immer nur steigern, weil ihr es spürt. Ihr müsst den Fortschritt spüren und fühlen, nur dann seid ihr Herr der Lage. Wenn ihr irgendeine Aktion immer wieder macht, weil ihr sagt, ja, macht der andere ja auch, sehe ich ja auf dem Video, dann ist es eine tickende Zeitbombe. Grundsätzlich aber, wo ich jetzt gerade sage, wir werden natürlich in den Kurven immer schneller. Das heißt, wenn ich jetzt den einen oder anderen Hersteller gesehen habe, die fahren auf die Döttinger Höhe, die zweite rechts, ist ja die Doppelrechts, die zweite rechts wird voll gefahren. Es gibt Hersteller, die fahren Schwedenkreuz voll. Ja, verrückt. Verrückt, wirklich. Das sind alles so Punkte. Ist geil, macht Bock. Dadurch wird der Geschwindigkeitsunterschied natürlich nicht geringer. Und wir hatten jetzt ja ein paar Mal, hat man das gesehen, den einen oder anderen Konflikt wieder mit langsameren Autos auf der Döttinger Höhe. Da muss man ganz klar nochmal den Punkt wieder äußern. Ich möchte mich da gar nicht einmischen, aber der Punkt muss gesagt werden jedes Mal. Und ich hatte mich mit dem Dirk Müller letztes Mal in einer entspannten Atmosphäre auch darüber. Und der hat es eigentlich sehr treffend beschrieben. Deswegen muss ich da nochmal wiedergeben. Und zwar ganz einfach runtergebrochen. Das Auto, was die schnellsten Rundenzeiten fährt auf einer Strecke, muss auch das Schnellste auf der Geraden sein. Ist logisch, weil alles andere gibt Probleme. Du kannst nicht die schnellsten Rundenzeiten fahren mit Abstand, aber ein langsames Auto auf der Geraden sein. Das sagt ja sofort eigentlich, müsst ihr jetzt alles aufploppen in dem System. Alles klar. Wo geht die Zeit gemacht? In den Kurven. Wo gibt es Konfliktpotenzial? In den Kurven. Wo gibt es Konfliktpotenzial, wenn ich eine Kurve nicht schnell fahren kann? Ah, auf der Bremszone, dann möchte ich noch vorbei. Also eigentlich ist das ein ganz einfacher Satz, den ich richtig gut fand. Den habe ich so pauschal noch nie gesehen. Das Auto, was die schnellsten Zeiten fährt, sollte dann schnellst auf der Geraden sein, weil über die GT4-Autos brauchen wir ja nicht reden. Die sind schneller auf der Geraden. Da hängen wir uns im Windschatten mit einem GT3-Auto. Da ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zwischen den Marken intern, ne? Also ich mache kein BOP-Thema, ein grundsätzliches Thema. Aber jetzt war es ja so, dass sogar die neuen M2 CS auf der Geraden an dir vorbeifahren. Und ich meine, da ist natürlich ein Fehler im System. Das bringt dich in so blöde Situationen, die einfach nicht sein müssen. Ne? Da muss man mal schauen. Also Wunsch war von ihm, beziehungsweise von mir auch, immer schon, Aero weg, Leistung rein. Boom, das wäre am besten. Oder halt einfach Leistung rein und Aero lassen. Wäre noch besser. Nein, dann wird es natürlich feilschnell. Aber ich habe ja immer so diesen Traum, ich möchte eigentlich mal noch, habe ich noch gar nicht erwähnt übrigens, diesen Traum. Also ich habe mehrere, ihr merkt schon. Aber muss man auch haben, man muss kreativ sein, man muss dranbleiben. V8 Supercars aus Australien. Wenn ich da die Rennen sehe in Adelaide, Surfers Paradise und so weiter, geht mir komplett die Hose auf. Da muss man einfach ganz klar so sagen. Das sind geile Rennen, das ist ein richtig maskuliner Sport. Die können sich berühren, ohne dass direkt was auseinanderfällt. In Bathurst haben die trotzdem 92 Ende der Geraden drauf. Kein ABS, keine Traktionskontrolle. Geil. Echt geil. Mehr fällt mir dazu nie ein. Und sowas wäre doch mega. Solche Autos auf der Strecke. Aber egal, das können wir nicht ändern. Ich wollte es nur nochmal als Anregung sagen. Wäre für mich auch eigentlich eine Option, so ein V8 Supercar als DTM-Variante. Aber gut, auch das ist nicht in meinem Ermessen oder ich kann es nicht entscheiden. Ist halt immer nur so Gedankenspinnerei. Ansonsten, kurzes Update noch. Es kommt ja Donnerstag raus, der Podcast. Ja, ich war dann quasi gestern und vorgestern in Spa. Also Dienstag, Mittwoch Vortest 24 Stunden Sparfreunde. Ich habe ein Cockpit auf einem Benz. Freue ich mich richtig drauf. A, weil ich die Mannschaft kenne, endlich wieder bei den Jungs zurück zu sein. Das wird auch jetzt veröffentlicht. Vielleicht überschneidet sich das sogar mit dem Podcast. Aber da freue ich mich richtig drauf. Endlich wieder da zurück zu sein, auf dem Mercedes zu sitzen, bei den 24 Stunden von Spa, weil da war ich das letzte Mal nämlich 2013. Ich mag die Strecke aber und es wird ein Silbercup-Auto sein. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und da sind wir bei dem Thema, ne? Du musst halt auch neben der Nordschleife richtig viel im Auto sitzen, einfach um deine Sinne zu schärfen, um dran zu bleiben, um dich jedes Mal selber wieder zu kitzeln, zu fordern, zu wecken. Und dafür ist das natürlich perfekt. Wir werden den Sprint noch mitfahren, GT World Sprint in Misano. In 2 Wochen freue ich mich auch richtig drauf. Und dann schauen wir mal, dass wir da schön nochmal Ende Juli ein bisschen competitive sind, ne? Und für alle die gesagt haben, jetzt haben wir uns beim 24-Stunden-Rennen extra darauf gefreut, die Nacht durchzumachen und wollten im Live-Timing dabei sein und im Stream. Ja, Freunde, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr, ne? Spar gibt's die 2. Runde, würde ich sagen. Weil euer Support während des Rennens war mega, wirklich. Dann auch nochmal ein Dankeschön an der Stelle hier. Ich hatte so viel Zuspruch, so viele Nachrichten, so viele, die mich verlinkt haben, wo sie es geguckt haben und so weiter. Glaub mir, das pusht einen nicht nur, das baut einen nicht nur auf, sondern es freut einen auch noch richtig. Weißt du, das ist das für mich das Entscheidende. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe mich erwischt, wie ich auf die Sachen geguckt habe und musste grinsen und sagte, ey, wie geil ist denn die Community eigentlich? Also danke an der Stelle dafür. Ich bin jetzt wieder aktiver. Also wir werden jetzt im 2-Wochen-Rhythmus auf jeden Fall wieder die neuen Podcasts raushauen. Mit diversen Tests, was ich gesagt habe. Es ist gerade viel im Umbruch. Ich werde viel Gas geben. Also es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Baustellen, sodass wir die Emotionen nochmal wieder schön hochhalten können. Ne? Auch in 21. Freunde, in diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen. Ich muss jetzt nach Spanien.